Okay, das Thema heute ist: Willst du ans Ziel kommen, brauchst du ein Ziel? Das ist ja relativ unspezifisch, andererseits auch leicht nachzuvollziehen, weil nur irgendwo ankommen kann man ja schlecht als Ziel nennen, wenn man da irgendwo strandet, ne? Also, wenn man irgendwo ans Ziel kommen will, dann muss man ein Ziel gehabt haben. Die Frage ist natürlich auch, welches. Im Leben ist das nämlich immer nicht so, oder ist das zumindest meistens nicht ganz so einfach umzusetzen, wie sich das anhört. Verstehen kann man das ja. Das ist ja scheinbar logisch, der Satz. Aber kriegt man das auch hin? Ich möchte mit euch einen längeren Abschnitt aus Epheser 1 lesen. Also der Paulus schreibt da einen Brief an die Gemeinde, die in Ephesus ist. Und abgesehen davon, dass er kein besonders guter Rhetoriker eigentlich ist, schreibt er ja gerne, macht lange Sätze, aber ich finde, in diesem Abschnitt spürt man ihm und kann man ihm abspüren eine totale Begeisterung. Ich habe mir das so vorgestellt. Das ist so ein Feuer, was da brennt, und er mal zwischendurch noch mal so einen kleinen Flammenschuss da rein, brennbare Flüssigkeit, das geht noch mal so richtig auf. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der mit jedem Segen geistlicher Art, der in der Himmelswelt vorhanden ist, in Christus gesegnet hat. Denn in ihm hat er uns schon vor Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor seinem Angesicht dastehen sollen. Und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören, vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat. In den Geliebten, das ist, denke ich, hier wieder Jesus gemeint. Also er schiebt da immer noch mal so richtig was nach, ne, wo finde ich diese Begeisterung total rüberkommt. Vers 7. In diesem haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung unserer Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Ich kann die Geschichte mit dem König ja gut verstehen. Wir bewerten ja immer etwas, ne? Also ein, der nicht einsichtig ist, bei dem keine Besserung zu erwarten ist, dem sind wir weniger gnädig gestimmt als jemand, wo man denkt, ja, war schon alles schlimm, hast auch richtig Mist gemacht, aber ich habe da noch einen Funken Hoffnung bei dir. Aber genau das ist Gnade eigentlich nicht. Und hier geht es um den Reichtum seiner Gnade, die einfach viel größer ist, die er uns nach Mitteilung aller Weisheit und Einsicht in überströmender Fülle hat zuteil werden lassen. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hat. Es ist Gottes Plan. Einfach nachdem, weil er das wollte, hat er sich entschieden, uns etwas von seiner göttlichen Herrlichkeit mitzuteilen, was er eigentlich vorhat, und dass wir nicht als die Schuldner und Schuldbeladenen verdammt werden sollen. Das hat er uns mitgeteilt. Sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wären. Also, wenn alles nach Plan abläuft, erfüllt es Schritt für Schritt. Das soll das heißen, ne? Sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm angeordneten Entwicklung gelangt wären, er wolle in Christus als dem Haupt alles einheitlich zusammenfassen, was im Himmel und auf der Erde ist. Alles unter den Kopf, unter den Chefposten sozusagen von Jesus. In ihm sind wir nun auch des verheißenen Heilsbesitzes teilhaftig geworden, nachdem wir dazu vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Beschluss seines Willens vollbringt. Nochmal eine Wiederholung. Wir sollten eben zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen. Wir, die wir unsere Hoffnung von vornherein auf Christus gesetzt haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, der die Anzahlung für unser Erbe ist. Die, die Jesus nachfolgen wollen, die sich entschieden haben, ich glaube ihm, ich vertraue ihm, dass er mir meine Schuld abnimmt. Und ich will mit ihm leben, ne? Die Heilsbotschaft von unserer Rettung, die wir vernommen haben und zum Glauben gekommen sind. Und dann heißt es, wir haben eine Anzahlung bekommen. Das ist ja bei manchen Verträgen auch so, ne? Damit das nicht einfach nur unterschrieben ist, sondern damit so ein gewisser Druck einerseits, ein gewisses Versprechen dahinter ist. Ja, ich werde mich daran halten, auch wenn noch nicht alles bezahlt ist, mache ich eine Anzahlung. Weiß ich nicht, kaufst Möbel, Haus vielleicht oder irgend solche Sachen, wo einer sagt, ja, wird noch nicht bezahlt, wird bei Lieferung bezahlt, dann, wenn es richtig übergeben wird, aber es gibt schon mal eine Anzahlung. oder wir haben das mal gemacht, das war bei einer Miete, so ein Vorvertrag. Da war auch eine gewisse Anzahlung da drin. Wir wollten uns das ein paar Tage sichern und haben dafür etwas angezahlt. Das wäre dann weg gewesen, wenn wir den Vertrag nicht unterschrieben hätten dann. Aber das ist einfach so ein Druck, da kommt noch was. Und hier in diesem Fall ist es gar nicht der Druck, sondern der bezahlt, der gibt schon mal etwas, so einen Vorgeschmack. Der sagt, pass mal auf, es gibt schon mal ein Leckerli, da kommt aber noch richtig was nach. Ja, die Anzahlung hier auf unser Erbe, und hier steht, dass wir mit dem Heiligen Geist auch versiegelt worden sind, auch eine Vertragsgeschichte. Gott gibt uns seinen Heiligen Geist und macht sozusagen das Siegel da unten drunter, Wachs drauf, Siegelstempel rein und sagt damit, bekräftigt damit, ich stehe zu meinem Vertrag. Jesus sagt ja mal, als er relativ kurz davor ist, die Erde zu verlassen, zu seinen Jüngern, das ist gut, dass ich weggehe, ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Weil der wird alle Tage bei euch sein, der wird euch leiten in alle Wahrheit, der wird von mir reden. Und also ein Kram, das ist dieses Siegel, dieses Versprechen Gottes, der die Anzahlung für unser Erbe ist, Vers 14, und für die Erlösung seiner Eigentumsgemeinde birgt, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, kleine Auslassung jetzt, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, wolle euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung durch die Erkenntnis seiner selbst verleihen, dadurch, dass wir ihn erkennen, wahrnehmen, wer er ist, und euren Herzen erleuchtete Augen verleihen, damit ihr begreift, welche Hoffnung ihr infolge seiner Berufung habt, wie groß der Reichtum seiner Herrlichkeit bei den Heiligen ist und wie überschwänglich seine Kraft sich an uns, den Gläubigen, erweist, nämlich die mit gewaltiger Macht sich betätigende Stärke, die an uns Christus erwiesen hat, als er von den Toten auferweckte und ihn in der Himmelswelt zur Rechten sitzen ließ. Rechts ist immer so die bevorzugte Seite, ne? Die drückt immer etwas aus, von besonders die rechte Hand von etwas. Ja? Und wenn neben dem Thron der nächste Platz da rechts ist, das ist die wichtigste Person danach. Und Gott Vater sagt hier zu seinem Sohn, hier das ist dein Platz hier. Hoch erhaben über jede andere Herrschaft und Gewalt, über jede Macht und Hoheit, überhaupt über jeden Namen, der nicht nur in dieser, sondern auch in der zukünftigen Weltzeit genannt wird. Ja, alles hat er ihm unter die Füße gelegt und hat ihm zum alles überragenden Haupt gemacht für die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also ich glaube, dem Paulus, dem ist hier richtig einer abgegangen. Also der ist so begeistert davon, und leider bleibt er natürlich bei seinem komplizierten Schreiben immer ein bisschen. Deswegen, ich ermutige euch, Epheser 1, das kann man sich noch gerade so merken, lest euch das doch mal zu Hause nochmal in Ruhe durch. Das muss man sich auch vielleicht auch mit verschiedenen Übersetzungen mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen und ins Herz fallen lassen. Hier kommt richtig Begeisterung rüber, finde ich, wie großartig Gott ist. Es geht ja um die Größe des himmlischen Vaters, es geht um den Platz, den Jesus, der Sohn und Herrscher, einnehmen soll und einzunehmen hat. Und es geht auch um seine Kinder, um, wir würden jetzt sagen, die Christen, um die, die Jesus nachfolgen. Und welchen Platz man da einnehmen soll, darf und wird. Welche Geschenke da sozusagen drin sind. Ich finde, das ist eine Art Werbung mit total großartigen Fakten, um die Christen, die Geschwister dort in Ephesus, auf ein Ziel auszurichten. Ihnen ein Ziel sozusagen an die Hand zu geben. Wenn du das Ziel nicht vor Augen hast, dann wirst du das auch verpassen. Seit einigen Monaten fällt es mir auf, dass es kein Tag vergeht, wenn ich auf meinem Handy online bin, dass ich von einer bestimmten Firma Werbung sehe. Diese Firma ist, da wird in der EU schon drüber geredet, über ihre unfairen Methoden und so etwas. Und auf meinem Computer passiert das nicht so häufig, weil ich dann besseren Adblocker habe, der mir den Kram so ein bisschen vom Leib hält. Und ich glaube mal, wenn euch das ähnlich geht, dann wird es kaum einen geben, der nicht wenigstens ein paar Produkte dieser Firma gesehen hat. Ob ihr das schon bestellt habt oder nicht. Aber man stöbert, also ich, andere Leute auch, das weiß ich und das funktioniert ja auch, man stöbert mal so ein bisschen durch und denkt, Mensch, es gibt ja schon tolle Sachen. So ein oranges Symbol, ich will den Namen hier gar nicht nennen, die es wissen, wissen es dann, ne? Was ist das? Werbung, natürlich. Du wirst damit penetriert. Dauernd einen Einschlag. Irgendwann bleibt mal was hängen. Irgendwas, was ich habe, das kriege ich auch nirgendwo. Also, das will ich jetzt aber auch. Es gibt Bedürfnisse, die sind da. Über die kann man nicht streiten. Also, wenn du Hunger hast, hast du das Bedürfnis nach Essen. Das ist einfach ein Bedürfnis, das ist da, das muss man dir nicht einreden. Auch das kann man natürlich einreden mit leckeren Sachen und so, dass man, wo man auch gar keinen Hunger hat, denkt, man sollte doch mal was da kaufen und essen. Aber grundsätzlich wäre Hunger und Durst so ein Bedürfnis, das ist faktisch da und das muss befriedigt werden. Es gibt auch Bedürfnisse, die sind irgendwo vergraben, die sind eingeschlafen und die können geweckt werden, um dann hoffentlich erfüllt zu werden. Ich würde mal so etwas wie Freiheit darunter zählen. Es gibt Menschen, die haben das seit Geburt an nie erlebt, was es bedeutet, irgendeine Art Freiheit zu genießen. Die kennen das Gefühl gar nicht. Die wissen eigentlich nur, dass sie immer nur zu tun, zu machen haben und dass ihre Entscheidungen einfach nicht zählen, außer sind exakt die, die man von ihnen möchte. Die wissen nicht, was Freiheit ist. Und dieses Bedürfnis kann man wecken. Das kann man wecken, um einen Umsturz zu machen. Das kann man einfach auch wecken, um das Leben dann mal zu verändern, weil, ich sag mal, ein Vogel, den du im Käfig eingesperrt hast, der muss ja auch, selbst wenn die Tür offen ist, rausfliegen wollen. Kann ja auch sein, dass er da drin bleibt. So, warum soll ich da draußen? Da läuft die Katze rum, bisher war alles gut. Warum sollte ich hier rumflattern? Da bleibe ich doch lieber in meinem Käfig, ne? Ist ja möglich. Aber das wäre so ein Bedürfnis, was eigentlich irgendwo drin ist, aber was vielleicht geweckt werden kann, muss, wie auch immer. Und es gibt auch Bedürfnisse, die gibt's gar nicht. Die werden einfach geschaffen. Vorgestern habe ich einen interessanten Filmbeitrag gesehen, da ging es um Reiche. Und da sagt der George Kern, das ist der Chef von Breitling. Breitling, fast jeder, der eine Armbanduhr hat von euch, hat so eine, ne? Also nein, sicherlich nicht. Fängt so bei 3.500 an, geht bis 60.000, 70.000. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar Spezialausgaben, die noch teurer sind. Der sagt, wir verkaufen hier völlig nutzlose Produkte. Kein Mensch braucht eine Uhr, um Zeit abzulesen. Wir kreieren ja eine Nachfrage, wir antworten nicht auf ein Bedürfnis. Wir kreieren ein Bedürfnis. Kreieren, schaffen, schöpfen. Also wir erschaffen das Bedürfnis erst. Allein, dass es das gibt, führt dazu, dass jemand sagt, oh, das möchte ich haben. Und das ist mit Sicherheit auch eine total hochwertige Handwerkskunst und ist faszinierend, was man macht. Das sieht man von außen ja meistens dummerweise auch nicht immer so. Das fälschen andere, indem sie das einfach nachmachen, dann sieht das genauso aus. Aber das ist was, damit kann man was darstellen. Ich habe so eine Uhr, ne? Ja, eine, drei, ne? Das bedeutet manchen Menschen was. Das ist, er sagt selber, wir verkaufen nutzlose Produkte. Natürlich, Uhrzeit zu wissen, ist nicht grundsätzlich nutzlos, aber jeder schleppt ein Handy mit rum, jeder hat eine Uhr, jeder wohnt fast irgendwo, wo er jemand fragen könnte, wie spät ist es, ne? Also so extrem wichtig ist es nicht, dass man eine Uhr hat. Weil irgendeine Art Uhr haben wir immer. Da hinten hängt auch eine. Hier habe ich ein Handy. Da kann ich die auch abfragen. Und die Dinger sind richtig teuer. Also es gibt verschiedene Arten von Bedürfnissen und es gibt deswegen auch verschiedene Arten von Werbung. Aber deswegen ist Werbung ja nicht schlecht. Und ich wollte mit diesem Text vor allem eine Werbung für etwas machen, für das nicht so häufig geworben wird. Warum? Weil die andere Werbung, was in meinem Leben wichtig ist und wie ich Zufriedenheit und Glück und all so ein Kram kriege, ja dauernd auf uns einströmt. Normalerweise brauchst du da ein E-Auto für und was weiß ich alles, ja. Ich finde das immer fürchterlich, weil mich spricht diese Werbung grundsätzlich nicht an. Weil ich kaufe ein Produkt und dann möchte ich persönlich technische Daten haben. Mir muss man nicht einreden, dass man damit toll leben kann und so ein Kram. Sondern ich möchte wissen, was kann es nicht, wie funktioniert's. Aber da bin ich sonst so anders vermutlich als so manche andere, sonst würde die Werbung ja abgeschafft werden, wenn alle so wären. Aber natürlich auch solche Werbung gibt es. Aber allgemein, guckt euch mal das an, hört euch das an, guckt euch solche Sachen an und überlegt mal, was machen die eigentlich? Ist es ein Getränk? Ist es ein Kosmetika? Ist es ein Auto? Ist es irgendein Produkt, eine Reise? Was wollen die mir eigentlich verkaufen? Die wollen mir mein Lebensglück verkaufen. Die wollen mir erzählen, dass ich damit glücklich bin, zufrieden, dass es damit Party gibt, dass damit ich anerkannt bin bei Leuten, dass ich Freunde habe. Was wird da alles dargestellt? Genau das. Ob ich so eine klebrige Süßlimonade trinke, das hat was mit Lebensfreude zu tun, ne? Das hat nichts mit Durstlöschen zu tun. Die verkaufen mir nicht ihre Mischung, ihr Geheimrezept seit 100, was weiß ich, sonst wie viele Jahren. So ist das. Und mir ist aufgefallen, dass wir über das Thema, und damit sage ich etwas, Harald, vor 2 Wochen hast du es gesagt, viele Prediger lügen, wenn sie sagen, ich komme zum Ende, aber ich komme jetzt zum Ende. Das heißt nicht, dass die Predigt zu Ende ist. Aber ich komme zum Ende. Was ist am Ende? Was ist hinten? Was ist das Ziel? Das haben wir, finde ich, schon lange nicht mehr so gehört, oft. Es ist wichtig, wie geht's mir heute und was mache ich so? Aber wir können das Ziel aus den Augen verlieren, wenn wir nicht mehr darüber reden, wo geht es eigentlich hin? Was soll mein Leben denn für ein Ziel haben, für einen Sinn haben? Und das tut Paulus hier ein Stück weit. Er spricht hier nicht vom klassischen Begriff, sage ich mal, Himmel, wie schön es da sein wird. Da haben wir auch Berichte in der Offenbarung, dass da steht was von goldenen Straßen, dass überall das Licht Gottes scheinen wird, dass es da überall hell sein wird. Und Jesus sagt, ich werde euch Wohnung bereiten. Also ganz viele Sachen, sondern er spricht einfach von einer Herrlichkeit hier, von einem Platz und einer, man kann fast sagen, auch einer Macht, weil seine Kinder sind ja zu berufen, zusammen mit ihm zu herrschen, dem alles unter die Füße gelegt wird. Davon spricht er. Und wenn wir das nicht mehr im Auge haben, sondern denken, wenn ich das in meinem Leben erreiche und das und wenn ich das habe und Haus, Garten, Baum gepflanzt, Kind gezeugt und was weiß ich, was man alles so für Vorstellungen haben kann, was so wichtig wäre im Leben, ja, dann habe ich es geschafft. Dann müsste ich eigentlich glücklich sein, dann hat mein Leben einen Sinn gehabt. Und das Allerwichtigste kommt ja noch, man soll sich ja nach meinem Tod auch noch an mich erinnern. Also muss ich noch irgendwas Großes machen, was in die Geschichtsbücher eingeht. Machen ja zurzeit gerade viele, ne? Die rennen, schwimmen, laufen, springen, Olympia. Da hat man ja normalerweise ein Ziel vor Augen. Es wird immer so schön gesagt, dabei sein ist alles, aber meistens ist es doch ein bisschen mehr als dabei sein. Sicherlich nicht jeder träumt ganz real vom ersten Platz, weil er weiß, ist für mich utopisch. Aber irgendetwas erreichen möchte er. Und es ist ja so, wir alle, die wir hier sind, wir könnten es schaffen, über die Ziellinie zu kommen. Bin ich von überzeugt. Allerdings nicht als Erster. Wenn aber mein Ziel wäre, ich soll über die Ziellinie kommen, würden wir das schaffen. Aber die haben das Ziel, sie wollen ganz weit vorne, also als Schnellste, von mir aus auch Fünftschnellste oder irgendwas, darüber kommen. Aber das ist ein Ziel. Dafür strengt man sich an, dafür tut man etwas. Und wenn du so ein Ziel hast, dann triffst du die Entscheidung jeden Tag, die du so zu tun hast, in Hinblick auf dieses Ziel. Also ich möchte, also jetzt sind ja die 10 Sekunden gefallen bei 100 Meter Lauf und mein Ziel ist 9,5 zu schaffen. So. Und darüber werde ich jetzt erstmal schön meditieren und mir eine Pizza kommen lassen. Und dann setze ich mich schön draußen hin, Sonne scheint, wunderbar. So. Und dann denke ich nochmal über dieses schöne Ziel nach. Werde ich das Ziel erreichen? So nicht, ne? Wissen wir alle. Wenn ich so ein Ziel habe, werde ich mir andere Gedanken machen, dann werde ich andere Entscheidungen treffen. Gut, vielleicht kaufe ich trotzdem eine Pizza, weil irgendwas essen muss man ja. Aber vor allem geht es doch darum, ein Training zu haben, einen Trainer zu haben, zu laufen, zu rennen, Sachen zu kontrollieren, zu verbessern, weil ich dieses Ziel habe. Ansonsten habe ich dieses Ziel irgendwo mal aufgeschrieben, aber das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Das ist so wie mit dem Ziel auf der Fahrkarte und ich steige in den falschen Zug ein. Dann habe ich zwar immer noch ein Ziel, nur erreichen werde ich das nicht. Ankommen wird man immer irgendwo. Nur das ist dann nicht wirklich ein Ziel. Und ganz viele Leute haben Ziele vom Glücklichsein, vom Erfolgreichsein, vom Zufriedensein und sie treffen Entscheidungen, die führen definitiv nicht dahin. Und deswegen werden sie das nie erreichen. Es ist immer ein bisschen schwierig, wie soll ich sagen, zu behaupten, was für jeden gilt. Aber ich glaube mal so, jeder Mensch möchte eigentlich glücklich sein. Irgendwo Glück empfinden, was eine innere Zufriedenheit abgibt. Wahrscheinlich möchte auch jeder Mensch letztlich von anderen Menschen akzeptiert werden für das, was er ist. Einfach so, als Mensch. Aber da gibt es scheinbar sehr unterschiedliche Wege hin. Es gibt Leute, die sagen, ey, Respekt, Alter, ne? Du brauchst vor mir Respekt. So, und wenn nicht, dann gibt's einen auf die Glocke. So, und dann wirst du Respekt haben. So, wenn ich überall gefürchtet bin, dann mögen mich die Leute sozusagen. Dass Leute Angst vor mir haben, gibt mir dann scheinbar das Gefühl, ja, dass sie mich so akzeptieren. Das ist ein Weg, der wahrscheinlich nicht zum Erfolg führt. Weil nur gefürchtet aus lauter Angst, das ist kein Akzeptieren dieser Person. Das haut nicht hin. Und wenn Glück darin beruht, sich keinen Kopf darüber zu machen, wie ich mein Geld ausgebe, weil ich genügend davon habe und ich alles auf Fingerschnipp bekommen kann, weil alle springen, weil sie genau wissen, an mir verdienen sie viel und, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht glücklich sein. Also eine gewisse Menge Geld vereinfacht das Leben definitiv. Es ist schlimm, wenn man alles dreimal umdrehen muss, wenn man vieles nicht kann, wenn man sich sozusagen auch nicht helfen kann, weil man das eben nicht bezahlen kann. Dir geht irgendwas schief. Einer, der Geld hatte, sagt ja, meine Herren, gut, dann rufe ich eben da an, dann holt mich das Taxi ab oder so. Und du sagst, ja, da brauche ich nicht drüber nachdenken, das Geld habe ich nicht. Ich habe hier echt ein Problem. Meine Karre ist liegen geblieben, die ist verreckt, kaputt. Ich weiß noch nicht mal abschleppen, wie soll das denn gehen, wie soll ich das bezahlen, von Reparatur ganz zu schweigen und ich bin irgendwo weit weg. Hast du Geld, ist es kein Problem. So gesehen gibt es da schon ein Stück Glück sozusagen drin. Aber innere Zufriedenheit ist etwas, wird das nicht bringen. Und so kann man mit einem Ziel, was man hat, und den falschen Zwischenetappen durchaus woanders landen, als wo man hin wollte. Gott will dir ein komplett erfülltes Leben ermöglichen. Das ist das Ziel. Er hat dich geschaffen, er weiß, wie das geht. Er ist dein Schöpfer und er möchte dich gerne bei sich haben, letztlich. Er verspricht nicht, dass wir das auf dieser Erde alles haben werden. Da gibt es dummerweise zu viele, die dagegen sind, dass es alles glatt läuft. Das weiß Gott auch. Denn das ist ja die Entscheidung der anderen. Die haben ein Recht, Personen zu sein und doofe Entscheidungen zu treffen. Und manchmal treffen diese doofen Entscheidungen, die andere treffen, dich. Das sind viele Sachen im Alltag. Ich will aber nur mal die großen erwähnen. Wenn irgendwo Krieg ausbricht und der rückt dir immer näher auf die Pelle, betrifft dich das, obwohl du damit vielleicht nichts zu tun hast. Und wenn du noch so denkst, was für eine idiotische Entscheidung, kann man das nicht anders regeln? Es betrifft dich. Und wir wissen, dass heute in unserer vernetzten Welt kann das tausende von Kilometern weg sein, es betrifft uns. Bestimmte Produkte sind nicht mehr da, Sachen werden teurer. Ratzfatz ist das passiert. Aber das hast du so oder so, egal was du denkst und glaubst, nicht in der Hand. Das ist einfach so. Aber Gott möchte dir ein erfülltes Leben geben. Und wenn dieses Ziel auf Gott orientiert ist, dann wird das auch funktionieren. Bedeutet aber, dass diese Zwischenschritte da sein müssen. Paulus, der ist ja wie gesagt total begeistert von Gottes herrlichem Plan. Und ich will nochmal ganz kurz in zwei, drei Sachen aus diesem Bibelabschnitt reingehen. Mal gucken, dass wir das da an die Wand kriegen. Mach mal die Präsentation da an. Da heißt es hier im Vers 9, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hat. Sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm angeordneten Entwicklung gelangt wären, er wolle in Christus als dem Haupt alles zusammenfassen. Ach, geht das nicht? Zeigt einen Fehler an. Okay, lassen wir uns nicht von abhalten. Dann müsst ihr euch das in eurem Kopf etwas bildlicher vorstellen. Es ist ja auch nicht wirklich so schwierig. Also, unter Christus als dem Haupt. Ich benutze lieber den Begriff Kopf. Der Haupt, das ist eigentlich eher so ein altdeutsches Wort, aber stand jetzt halt hier gerade mal so in der Übersetzung und ist jetzt ja vielleicht auch so vertraut. Aber unter Christus als dem Kopf, ist nur der Kopf. Da fehlt noch was, ne? Alles einheitlich zusammengefasst, was im Himmel und auf der Erde ist. Und im Vers 20 dann, ein kleiner Sprung in diesem ersten Kapitel vom Epheser, die er an Christus erwiesen hat, meine kleine Lüge, hoch erhaben über jede andere Herrschaft und Gewalt, über jede Macht und Hoheit, überhaupt über jeden Namen, der sich nicht nur in dieser, sondern auch in der zukünftigen Weltzeit genannt wird. Ja, alles hat er ihm unter die Füße gelegt. Eben waren wir hier, ne? Der Kopf von hier bis hier. Füße. Dazwischen fehlt irgendwas, ne? Und hat ihn zum alles überragenden Haupt gemacht für die Gemeinde. Das ist sein Body hier. Das ist sein Körper. Gemeinde. Da kommen wir ins Spiel, ne? Es ist nicht einfach nur Christus allein, sondern er hat sich entschieden. So, dann machen wir das nochmal weiter. Da haben wir den Kopf, ne? Es geht erst um den Kopf. Und er hat sich aber entschieden, er hat ihn zum Kopf über seine Gemeinde gesetzt. Wir waren vorher unten schon ganz bei den Füßen. Aber jetzt ist das Ding erstmal sozusagen komplett. Der Kopf allein kann viel denken, aber wenn die Nervenzellen hier vorbei sind, dann wird auch kein Muskel angesteuert, nichts passiert. Ja, Querschnittslähmung zum Beispiel, da ist dann auch noch ein Körper da, nur der kann nicht angesteuert werden. Ganz blöd. Aber hier ist der Körper da, es ist die Gemeinde von ihm, die er errettet hat, die aus den Menschen besteht, die sich entschieden haben, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich bin bereit, meine Schuld zu bekennen und ich vertraue darauf, dass er sie mir vergibt und dass er mich zum Teil in seinem Körper macht. Ist auch nicht jeder Einzelne hiermit nur gemeint, sondern die Gesamtheit, die natürlich aus Einzelteilen besteht. Und auch das führt Paulus in seinen vielen Briefen ja total ausführlich auf, dass Auge und Hand nicht dieselbe Funktion haben und so weiter. Und dass, wenn ein Glied leidet, andere mitleiden, ist doch so, schneidet man Finger, noch ein bisschen Zwiebelsaft drauf und so, dann ist der Tag schon fast gelaufen, ne? Obwohl es echt, ey, andere haben Arme und Beine verloren, ne? Was ist so ein kleiner Schnitt? Ja, aber wir leiden alle mit, ne? Und diese Zusammengehörigkeit, diese Einheit, und die geht natürlich nicht, wenn der Kopf nicht da ist. Wir müssen uns von Jesus steuern lassen. Dann funktioniert das Ganze auch. Das hat ihn gemacht zum überragenden, alles überragenden Haupt für die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Jetzt kriegt die Hand noch was zu tun. Das ist natürlich alles ein bisschen komplexer, aber der Körper, wir, sind sozusagen dafür da, dass wir einen Ausdruck von dem geben, was Gott tun möchte, tut. Er tut ganz viele Sachen überhaupt nicht selber. Es wäre ja nicht das Problem für ihn. Als die Welt geschaffen wurde, da hat er ganz viele Sachen durch Sprechen erledigt. So und so stelle ich mir das vor, spricht das aus, boing, kommt das. Aber sein Plan geht weiter. Er hat sich eine Gemeinde von seinen Geschöpfen, seine geliebten Menschen, die viel Mist gebaut haben, gesagt, ich möchte sie reinigen, ich möchte sie zurückholen. Ich möchte sie als mein Leib haben und die werden tun, was ich möchte. Das heißt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind seine Hände und Füße. Durch uns möchte er etwas tun. Möchte deinem Arbeitskollegen, deinem Ehepartner, deinen Kindern, Nachbarn, wildfremden Leuten, die man irgendwo, denen begegnet er. Das kann eben sein, dass es links und rechts knallt, ne? Dann haben die nur einen schlechten Eindruck davon. Kann aber auch sein, dass sie sagen, das war ein Segen für mich, das war ein Geschenk. Gut, dass du da warst. Du hast mir geholfen. Oder die erleben eine gewisse Freundlichkeit da drin. Der Körper, der ist das ausführende Organ. Der Kopf ist Jesus. Die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Jesus und seine Gemeinde, die machen den Plan vollkommen. Weil Jesus hat ja diese Erde auch wieder verlassen. Er war ja als Person, auch als physische Person auf dieser Erde, konnte ja aber auch gar nicht überall sein gleichzeitig. Er war da nur in Israel und da auch immer nur mal in der Stadt und in der Stadt und in dem Dorf und auf dem Boot. Mittlerweile gibt es Christen weltweit. Ja, und dich gibt's ja auch irgendwo, ne? Also, du hast auch verschiedene Plätze, die du so anläufst in deinem Leben, ne? Und damit bist du ein Teil von dem Körper von Jesus. Das ist der große Plan. Und zurück zum Titel hier. Willst du ans Ziel kommen, brauchst du ein Ziel. Also, das wollte ich euch sozusagen vor allem mitgeben. Erstmal das Ziel nochmal vor Augen stellen. Gott hat Großartiges vor. Mit dir, mit mir und mit uns als Gemeinde. Auch ja nicht nur diese kleine Gemeinde hier, sondern die anderen Christen, die es überall so gibt, auch. Das ist ja das große Ganze davon sozusagen. Und jedes Bild hat sozusagen seine Macke. Da können wir nicht sagen, so das FEZ, das ist die rechte Hand oder irgend sowas. Und die Baptistengemeinde ist die linke da. Und dazwischen haben wir noch irgendeine andere für die Arme und so. Irgendwo wird's dann auch schräg. Aber wir dürfen uns verstehen, als auch nicht nur als Individuum, sondern wir gehören zusammen. Das hat Jesus auch so gewollt. Auch wenn wir uns nicht immer verstehen und wenn wir total verschieden sind. Weil es ist hier kein Hobbyclub, der dasselbe Hobby hat, sondern das sind unterschiedliche Organe am Leib von Christus. Und da empfindet der Darmausgang einfach mal ganz anders als dein Fingernagel oder so, ja? Das ist einfach so. Da gibt's große Unterschiede. Jesus hat gesagt, das ist mein Leib und für den bin ich auf diese Erde gekommen. So, wenn du jetzt also annehmen kannst, ja, das ist vielleicht gar nicht so ein doofer Plan. Ich möchte zu dieser großen Herrlichkeit dazugehören, zu dem Plan, den Gott hat, weil das einfach sich total genial anhört, großartig. Dann musst du deine Handlung von daher denken. Nicht immer nur, was ist heute gerade so aktuell, was ist eine schlaue Entscheidung für mich, was bringt mir jetzt gerade was ein, sondern bringt das auch auf der Strecke was ein? Komme ich damit zum Ziel? Nehmen wir unser schönes Zugbeispiel, was ich so gar nicht auf dem Plan hatte. Ist ein bisschen seltener geworden, dass es sowas wie Zugrestaurants gibt und so ein Kram, aber hin und wieder gibt es ja kleine Imbiss da und etwas. Kannst du auch sagen, pff, ja, meine Herren, wie gesagt, Wetter ist schön, Landschaft ist schön, heißes Würstchen und Kaffee habe ich mir eben geholt. Alles richtig, mir geht's richtig gut. Was soll hier falsch sein? Das machen wir im Leben auch manchmal. Wir treffen so Entscheidungen, die sind alle toll. Ist genau das Richtige für diesen Moment. Nur die bringen uns vielleicht gar nicht weiter. Die bringen uns nicht ans Ziel. Zumindest nicht an das, von dem wir denken, dass das unser Ziel wäre. Und vielleicht hast du ja auch gerade, ich meine, die meisten von uns sind ja schon länger dabei. Hast du wahrscheinlich gesagt, klar, ich möchte mal bei Jesus sein, ich möchte mal im Himmel sein. Klar, das habe ich aufgeschrieben sozusagen, das ist mein Ziel. So, aber sind die Entscheidungen, die du so im Alltag triffst, sind die zielführend? Das ist ja die Frage, die sich dann stellt. Ne? Erster zu werden im 400 Meter Freistil schwimmen oder sowas, das erfordert Gedanken über deine Ernährung, über deinen Tagesablauf. Was mache ich wann? Training, auch über Personen, mit denen du dich umgibst vielleicht, ja, muss ich den Trainer wechseln sozusagen? Kann der mir noch mehr beibringen? Oder was auch immer. Oder kann ich mich noch anderen Herausforderungen stellen, damit ich daran wachse? Weil bequemer ist ja rumliegen im Zweifelsfall, also bis der Rücken wehtut halt. So, aber treffe ich die richtigen Entscheidungen dafür? Oder finde ich das einfach total cool, um die Welt zu reisen und dies und das zu machen und sagen, ja, nee, das wollte ich auch, das, doch, jetzt entdecke ich gerade, das wollte ich eigentlich auch immer haben. Ich wollte zwar berühmt werden und bekannt, aber vor allem will ich durch die Welt reisen. Ja, wenn du nur durch die Welt reist, dann wirst du wahrscheinlich diesen Schwimmrekord oder Dings da nicht einnehmen. Du wirst diesen ersten Platz da nicht bekommen. Wenn du in Ewigkeit an Gottes Seite als Gewinner mit dabei sein willst, dann musst du das von daher denken. Wenn du im Alltag keiner Notlüge ausweichst, ne, naja, mal ja so rausgerutscht und dies und das, ne, wenn du dir eigentlich selber immer der Nächste bist, also jede Entscheidung, die du triffst, macht ganz klar, es gibt zwei Arten von Menschen, mich und die anderen, und ich bin der Wichtigere, dann wirst du wahrscheinlich nicht gut da ankommen. Dann wirst du dieses Ziel womöglich gar nicht erreichen. Jesus sagte ja zu seinen Jüngern, Leute, ich gehe hin, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn das nicht so wäre, hätte ich euch das nicht gesagt. Und ich gehe dahin und bereite euch eine Stätte. Und wenn ich nicht hingegangen bin und euch die Stätte bereitet habe, nee, wenn ich hingegangen bin und euch die Stätte bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit da, wo ich bin, auch ihr seid. Und wohin ich gehe, den Weg, den kennt ihr. Johannes 14, Abvers 2. Das hat Keith Green, ein schon lange verstorbener Musiker, mal in seinem Lied so gesagt, meine Herren, wenn der da jetzt schon 2000 Jahre dran arbeitet, das wird eine tolle Wohnung. Natürlich auch nur ein menschliches Bild, keine Frage. Aber Jesus hat versprochen, ich schaffe euch da einen Platz. Und wenn das fertig ist, komme ich und dann hole ich euch, weil ihr sollt bei mir sein. Das darf man sich doch ruhig großartig ausmalen. Wenn der König der Könige sagt, ich will euch bei mir haben. So, und jetzt wird da ein Platz geschaffen. Das ist ja nicht wie bei Tönnies da, wenn die da irgendwelche Arbeiter brauchen, um das Fleisch zu zerlegen, wo man sagt, ja, Wohnung haben wir auch. Ne? Paar Container hin und alle reingestopft. Kannst du von ausgehen, macht Jesus nicht. Der hat dich nämlich lieb. Und der hat alle Möglichkeiten und der hat überhaupt kein Profitdenken. Also, das darfst du dir ruhig mal austräumen, dass das genial wird. Aber dann überleg doch, ist diese Entscheidung, die ich treffe, wie ich mich verhalte, wofür ich mein Geld ausgebe, was ich sonst so mache, ist das eigentlich zielführend? Bringt das diesen Plan Gottes zur Verwirklichung, dass alles in allem in diesem Leib erfüllt wird, in diesem Leib Gemeinde auch, wo Christus das Haupt ist? Das heißt nicht, und das will ich nur ganz kurz einfügen, weil da könnte man ja auch lange drüber reden, dass du dich hier irgendwo durch diese Erde so durchschleichen musst und hoffentlich stirbst du bald und dann geht's erst richtig los. Das wäre ja idiotisch, weil als Gott diese Welt geschaffen hat, hat er seine ganze Macht von Kreativität da reingeschossen. Und dann hieß es immer wieder zwischendurch, und er sah das an, was er gemacht hat, und es war gut. Der hat sich genauso gefreut darüber wie du, wenn dir was gelingt. Ob du dein Wohnzimmer aufgeräumt hast und du sagst, man, doch, der Tisch jetzt, mit dem Läufer da drauf, oder habe ich da noch ein paar Blümchen hin, und die gefällt mir richtig gut, habe ich doll hingekriegt. Jetzt habe ich mir neulich noch was Neues da, und das habe ich da hingehängt oder so. Oder du hast irgendwas anderes geschaffen, oder du hast das erste Mal eben die 100 Meter in 12,5 Sekunden geschafft. Ah, freue ich mich drüber. Gott hat sich darüber gefreut und hat diese Erde nicht hingestellt, dass wir sie verachten sollen. Du darfst hier ruhig Freude und Spaß haben und es dir gut gehen lassen. Du darfst hier was erleben. Du darfst hier glücklich sein. Es ist ja eigentlich auch traurig, dass nur wenn wir so richtig, wenn es uns richtig schlecht geht, dann denken wir vielleicht mal darüber nach, dass es da hinten besser werden könnte in der Ewigkeit, ne? Nee, das ist eigentlich alles ein Weg dahin. Aber musst du dir jeden Luxus gönnen, weil du es vielleicht kannst, weil du einigermaßen gut situiert bist? Oder wollte Gott deine Hand gerade bewegen? Oder seine Hand sozusagen? Du bist nicht die Hand, du bist die Tasche, dass da reingegriffen wird und das Geld aus deiner Tasche geholt wird, weil er es jemand anders geben wollte, der auf einmal sagen kann, Gott, du erhörst tatsächlich Gebete. Ich hatte so eine Finanznot, und jetzt ist das erledigt. Dann bist du die Gebetserhörung für einen anderen. Warum? Weil Gott gehandelt hat. Durch dich, durch mich. Einfach mal etwas weiterzugeben. Das muss ja auch nicht Geld nur sein. Geld ist halt immer so ein griffiges Thema und ist ja auch ein wichtiges, weil wir viel damit zu tun haben, auch wenn wir nicht viel haben. Aber Zeit, liebevolle Gedanken, die dann Handlungen haben, weil du was Kreatives kannst, weil du von irgendeiner Sache was verstehst und jemand helfen kannst. Ja, eigentlich hattest du dir den Tag anders vorgestellt, aber vielleicht solltest du mal was anderes tun. Ein Segen für andere sein, weil das ist genau das, was Gott möchte. Der kommt auf diese Erde, die ihm so und so gehört, um ein Segen, ein großartiger Segen für uns zu werden. Volle Erlösung, volle Befreiung. Auch Heilungen gehören dazu. Befreiung von diversen Ketten, die es im menschlichen Leben so gibt. Und natürlich auch von Schuld. Und für ganz viele Sachen möchte er einfach seinen Körper benutzen, ab jetzt. Also ab von vor 2000 Jahren, sagen wir es mal so, ne? Seit er seine Gemeinde sozusagen ins Leben gerufen hat. Dürfen wir daran teilhaben, ne? Du brauchst das richtige Ziel. Das ist ganz wichtig, um den Sack jetzt mal so zuzumachen. Das Leben hier auf der Erde ist nicht alles, aber es findet statt und es ist Gottes Wille. Und wenn das 80 oder 100 Jahre dauert, ist das für uns gesehen immer schon mal eine lange Zeit und die ist nicht zum Quälen gedacht. Dass das manchmal trotzdem so wird, liegt ja auch, wie gesagt, an Umständen und anderen Sachen. Aber du musst dich nicht selber quälen. Das ist nicht Gottes Plan. Du wirst nicht heiliger, wenn du dir das schlecht gehen lässt. Das ist nicht der Plan. Aber von dem, was du hast, von dem bisschen, darfst du was weitergeben. Denk mal an diese eine Geschichte, die in der Bibel erzählt wird, die oder zweimal sogar auftaucht, wo da so um die 50.000 Leute sind und Jesus sagt, die sollten eigentlich noch eine Weile hier sein, die sind schon sehr lange hier, die haben Hunger. Was habt ihr denn so? Und ich stelle mir das immer so bildlich vor, dass die Jünger da rumgelaufen sind und gefragt haben, gibt's hier noch irgendwas, hat jemand was zu essen mit bei und so, und dann kommen sie halt zurück und sagen, das und das haben wir gefunden. Und da ist bei der einen Geschichte wird erzählt, dass da ein Junge ist, der da so einen kleinen Beutel sozusagen mit hat. Mit ein paar wenigen Sachen. Und den spendet er. Tropfen auf den heißen Stein, aus dem Gott dann mit einem Wunder was macht. Aber allein, dass er das bisschen, ich meine, brauchen wir nicht drüber reden. Kann ich auch selber behalten, weil dann ist wenigstens einer satt. Weil für alle bringt's ja auch nichts. Da hat auch keiner was. Also stellt euch mal vor, so ein ganz kleines bisschen von irgendwas, ob du es hast oder nicht, das ändert an deinem Leben nichts. Aber der hat gesagt, das bisschen, was ich habe. Und du hast vielleicht nicht viel Geld, nicht viel Zeit, nicht viele Möglichkeiten, aber vielleicht ein bisschen von irgendetwas. Und wenn es das nette Wort ist, wenn es die zuversichtliche Ausstrahlung ist, wenn es das Versprechen und das Tun für jemanden zu beten ist und was auch immer es sein kann, dann bist du ein Segen für andere und damit ein Handlanger Gottes im positiven Sinne. Handlanger ist ja eher bei uns negativ geprägt. Also, lass dich vom Epheser 1 nochmal neu inspirieren, zu sagen, mache ich in meinem Leben das richtig? Wenn ich an das Ziel kommen möchte, wenn mich dieses Ziel begeistert, wenn ich Teil von Gottes Plan werden will und vor allem Teil an seinem Körper, auf den er baut, dann lass doch deine täglichen Entscheidungen davon steuern. Und da gehört eben manchmal auch Creme auf die Haut, ne? Man pflegt ja seinen Körper. Also, du darfst es dir ruhig mal gut gehen lassen. Lass dich da jetzt nicht ins Boxhorn jagen und sagen, ich werde heiliger, indem ich mir nichts mehr gönne, gar nichts, und alles weggebe. Das ist falsch. Der Herr wird für mich sorgen, ne? Ich brauche nichts. Nie, das steht auch was anderes in der Bibel. Du musst auch ein bisschen planen. Aber die richtige Waage zu finden, das ist doch für uns alle schwierig. Wir können immer da und da in Chausseegraben fallen, ne? Deswegen, Gott hat uns mit seinem Heiligen Geist versiegelt. Da haben wir nicht nur ein paar Buchstaben, nee, wir haben Gottes Geist in uns. Lassen wir uns leiten. Vergessen wir nicht dieses Ziel, bei Gott, mit Gott, in Gottes Plan zu sein. Wenn du das so möchtest, müssen tust du gar nichts. Aber wenn das dein Ziel ist, dann lass von diesem Ziel her deine Handlung, deine Entscheidung steuern. Amen.